ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Einen Monat ist es jetzt ganz genau her, dass nach einem Anschlag rund 45.000 Haushalte im Süden Berlins tagelang ohne Strom waren. Weil in modernen Haushalten fast alles elektrifiziert ist, fielen nicht nur Licht und die elektrischen Geräte aus, sondern bei eisigen Temperaturen auch die Heizungen. Und es zeigte sich, Berlin braucht für solche Fälle eine bessere Notstromversorgung. Wie die aussehen könnte, das hat sich Landespolitikreporterin Sabine Müller erklären lassen.
In der Werkstatt der Firma TensioTech spielt Geschäftsführer Marco Lützkendorf den Blackout-Ernstfall durch.
Nun simuliere ich den Netzausfall. Sie haben gehört, die Anlage hat direkt schon abgeschaltet. Wir schalten zuerst die Anlage aus, dann schalten wir die Anlage auf Notstrom um. Sie sehen direkt, der Generator fängt an zu arbeiten. Die Lampe leuchtet.
Ein Notstromgenerator als Teil einer Photovoltaikanlage, das verbaut die Elektrikerfirma aus Steglitz-Zehlendorf öfter. Seit dem großen Stromausfall Anfang Januar registriert Lützkendorf verstärktes Interesse.
Also man wird selber vom Kunden darauf angesprochen, ob es die Notstromlösung auch gibt. Und es ist für den Elektriker natürlich auch einfacher, das an den Kunden ranzubekommen, weil man jetzt hautnah Beispiele hat, die man verwenden kann.
Es muss aber nicht gleich die eigene Anlage sein, um krisenfester zu werden. Die dicke graue Steckdose, die hier knackt, ist ein Einspeisungspunkt, damit Notstrom von außen ins Haus kommen kann. Noch hat sie Seltenheitswert in der Stadt.
Es ist in keinem Wohnhaus so.
Wenn es in Berlin, ich vermute mal, 100 solche Steckdosen gibt, ist das schon viel. Und es müsste ein paar Tausend geben.
Das ist Albrecht Brömme, Ex-Feuerwehr- und THW-Chef, Ex-Corona- und Flüchtlingskoordinator und jetzt Mitglied der Expertenkommission, die den Senat berät, welche Lehren aus Anschlag und Stromausfall zu ziehen sind. Pflegeheime etwa bräuchten dringend Einspeisungspunkte für Notstrom, empfiehlt der 72-Jährige. Brömme wirbt für mehr Einbau solcher Steckdosen.
Ich kann mir für eine Investition von einigen tausend Euro ein erhebliches Maß an Sicherheit bereithalten, damit ich beim nächsten Stromausfall, mit dem ich irgendwann mal rechne, besser gewappnet bin.
Die Steckdose allein reicht aber natürlich nicht. Der Notstrom muss dann auch kommen, zum Beispiel über Aggregate von Stromnetz Berlin. Auf dem Höhepunkt des Blackouts in Steglitz-Zehlendorf waren 46 dieser Netzersatzanlagen im Einsatz und versorgten fast 10.000 Haushalte mit Strom. Stromnetzgeschäftsführer Erik Landeck zieht daraus diese Lehre.
Wir werden als Stromnetz Berlin zusätzliche Netzersatzanlagen beschaffen. Wir werden aber auch mit unseren befreundeten Netzbetreibern im Umland dafür sorgen, dass wir einen Pool aufbauen und gegenseitig Hilfe leisten können. Aber auch innerhalb der Stadt werden die verschiedenen Institutionen sich mit weiteren Netzersatzanlagen oder Notstromanlagen ausstatten.
Denn der Stromausfall hat auch gezeigt, dass insgesamt viel zu wenige Notstromaggregate zur Verfügung standen. Es muss also an mehreren Stellen nachgearbeitet werden. Wie schnell das gehen kann, was die Notstromsteckdosen angeht, sagt Elektriker Marco Lützkendorf.
Wenn jetzt nochmal ein Boom kommt und alle Haushalte in Berlin damit versorgt werden sollen, dann wird es natürlich auch seine Zeit dauern, bis es umgesetzt wird.
Das sagt Elektriker Marco Lützkendorf im Beitrag von Sabine Müller aus der landespolitischen Redaktion. Es ist weiterhin spiegelglatt in der Region und das kann ziemlich gefährlich werden, denn gerade die Bürgersteige sind immer noch oft vollkommen vereist. Was tut sich, damit es besser wird und wer ist eigentlich dafür verantwortlich zu streuen? Unser Reporter Felix Leitmeier hat sich das mal genauer angesehen.
Hartmut ist genervt, denn vor dem Haus in Berlin-Charlottenburg, in dem er zur Miete wohnt, ist es eiseglatt.
Es kam niemand und hat hier irgendwas gemacht. Und, es bringt ja auch nichts, wenn man da drei Krümel Split drauf schmeißt. Das muss weg, das Eis.
Das dürfte eigentlich vor Wohnhäusern nicht sein, sagt der Rentner. Denn das Räumen der Straßen, weiß er, ist
Eigentümersache. Das hat mich aufgeregt, weil hier kein Mensch was gemacht hat.
Seine Hausverwaltung hat er nicht angesprochen, weil er das schon öfter gemacht hat und sich das nicht traut. Im Übrigen hat er recht. Hausbesitzer und Vermieter sind in der Regel verantwortlich. Selbst dann, wenn sie ein Räumunternehmen beauftragt haben. Heißt, sie müssen auf der Straße vor ihrem Haus kontrollieren, zumindest stichprobenartig. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Mieter die Bürgersteige räumen müssen, sagt Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins.
Das ist dann möglich, wenn es im Mietvertrag ausdrücklich so geregelt ist. Und dann geht es auch noch per Hausordnung. Aber das ist ganz schwierig. Also meistens klappt das mit der Hausordnung nicht. Und was überhaupt nicht genügt, einfach nach die Erdgeschossmieter zu verantworten nach dem Motto, ihr seid am nächsten dran, macht das mal so durch Aushang im Treppenhaus. Das geht auf gar keinen Fall.
Egal ob Eigenheimbesitzer, Vermieter oder Mieter dafür verantwortlich sind, oft klappt es nicht mit dem Streuen. Deshalb müsste stärker kontrolliert werden, dass die Eigentümer und Vermieter auch wirklich ihrer Streupflicht nachgehen, sagt Bartels vom Mieterverein.
Da muss man dann auch mal Leute einstellen im Winter. Das muss eingehalten werden. Es entstehen ja hier im Grunde Glaubwürdigkeitsprobleme, wenn bestehende Gesetze nicht eingehalten werden. Und es kann nicht sein, dass Mieterinnen und Mieter sich nicht aus dem Haus trauen, weil die Vermieter nicht tätig werden. Und ja, das muss dann auch mal geahndet werden.
Doch die Berliner Bezirke haben gerade keine Zeit für zusätzliche Kontrollen. Sie kommen schon jetzt kaum mit dem Räumen und Streuen hinterher. Verstärkungen bekommen sie von der BSR, die seit dem Wochenende kostenlos Split ausgibt. Wenn auch kein Salz, das sie selbst benötigt. Doch nicht nur in Berlin ist das glatt, sondern auch in Brandenburg. Gerade in Potsdam, wo viele Menschen kein Auto haben und zu Fuß unterwegs sind. Auch dort gibt es auf den Wertstoffhöfen jetzt kostenloses Streugut. Und die Stadtentsorgung dort ist mit der Räumung verhältnismäßig zufrieden, sagt deren Chef Philipp Moritz.
Wir haben die Straßen soweit im Griff. Sind wir auch, glaube ich, zu Recht ganz stolz drauf, wie es hier läuft in Potsdam.
Aber dass es in den kommenden Tagen so bleibt, wird für ihn und seine Kollegen noch mal viel Arbeit bedeuten.
Die nächsten Tage werden angespannt von der Wetterlage, keine Frage. Wir erwarten Neuschnee Donnerstag und dementsprechend wird es gefährlich bleiben. Bedeutet Augen auf, weiterhin vorsichtig umgehen und nur raus, wenn es sein muss.
Noch 2 Tage heißt es durchhalten. Dann sollen am Freitag die Temperaturen steigen und die Lage auf den Straßen und Bürgersteigen wieder entspannter werden.
Unser Reporter Felix Leutmeier war das zur aktuellen Glätte auf den Straßen und Bürgersteigen bei uns in der Region. 3 Jahre und 11 Monate Freiheitsstrafe, so lautet das Urteil des Neuruppiner Landgerichts gegen eine Prenzlauer Seniorin, denn die soll sich nicht um ihren kranken Ehemann gekümmert haben, obwohl sich dessen Zustand zunehmend verschlimmert hatte. Am Ende starb der Mann. Das Gericht urteilte heute deshalb Totschlag durch Unterlassen. Den Prozess beobachtet hat RBB-Reporter Björn Hasewind.
Es ist ein Fall, der selbst gestandene Rettungskräfte schockiert hat. Ja, er war alkoholkrank, ließ sich gehen, pflegte sich nicht mehr, ging auch nicht mehr zum Arzt. Aber spätestens als sich sein Bewusstsein eintrübte und er selbst nicht mehr handlungsfähig war, hätte die Frau eingreifen und Hilfe rufen müssen, so das Gericht heute. Aber das tat sie nicht.
Ja, aber trotz des Schuldspruchs heute erkannte das Gericht auch, dass die Ehefrau mit der Situation überfordert war.
Ja, das hat das Gericht auch eingeräumt und strafmildernd bewertet. Eben, dass sich der Mann hat stark gehen lassen, sich nicht wirklich helfen ließ und dass sich die Frau den gemeinsamen Ruhestand sich auch anders vorgestellt habe. Aber das Gericht machte auch klar, als Ehefrau hat man Pflichten. Und dazu zählt auch, sich um den Gesundheitszustand des Partners zu kümmern und Hilfe zu holen, wenn es absolut nicht mehr geht. Das hat sie nicht getan. Einer ihrer Verteidiger plädierte deshalb heute auch auf unterlassene Hilfeleistung statt auf Totschlag durch Unterlassen. Aber dem folgte das Gericht nicht und das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Björn Hase berichtete aus Neuruppin. 18 Jahre schon bekämpfen deutsche und polnische Beamte gemeinsam die Kriminalität und das über die Staatsgrenzen hinweg im gemeinsamen Zentrum für deutsch-polnische Polizei- und Zollarbeit. In all den Jahren ist die Arbeit der Beamten umfangreicher und vor allem komplizierter geworden und ihr Arbeitsplatz direkt am Grenzübergang an der Autobahn, der ist zu klein und auch zu laut. Jetzt ist ein neuer gemeinsamer Sitz im Zentrum von Frankfurts Nachbarstadt Słubice entstanden. Heute wurde eröffnet und RBB24-Reporterin Elke Bader war für uns mit dabei.
Im neuen Lagezentrum in Słubice sitzen neben den polnischen Kollegen wie vorher auch Mitarbeiter des deutschen Zolls und der Polizei aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Berlin. Polizeihauptmeister Uwe Bräuning ist mit seinem neuen Arbeitsplatz zufrieden.
Die Räumlichkeiten, die sind besser, die Technik ist deutlich moderner wie die in Schwerzko und die ganzen Verhältnisse sind besser. Wir können hier besser arbeiten.
Uwe Bräuning arbeitet von Anfang an im gemeinsamen deutsch-polnischen Zentrum. Gemeinsam mit seinen polnischen Kollegen fahndet er zum Beispiel grenzübergreifend nach gestohlenen Fahrzeugen, erzählt Polizeihauptmeister Bräuning.
Fahrzeuge, die über GPS erreichbar sind, können wir orten oder mitorten und dann können wir den Funkwagen einsetzen und dann können wir dafür sorgen, dass der Bursche dann geschnappt wird.
Insgesamt bearbeiten die deutschen und polnischen Beamten etwa 30.000 Sachverhalte im Jahr, sagt Ulf Buschmann vom gemeinsamen Zentrum.
Das geht vom vergessenen Führerschein, Fahren ohne Fahrerlaubnis, über Diebstahlskriminalität, organisierte Kfz-Kriminalität bis hin zu über die Grenze flüchtende Doppelmörder, Fragen der Migration für die Bundespolizei bzw. den Grenzschutz.
Und die Unterstützung der Zollkollegen, sagt Buschmann weiter.
Da geht es dann um Drogen, Zigaretten, Mineralölschmuggel, alle Fragen, die sozusagen im alltäglichen Leben der Behörden ebenfalls auftauchen.
Seit fast 2,5 Jahren werden an deutschen Landesgrenzen wieder Grenzen kontrolliert. Doch kriminelle Straftaten werden trotz verstärkter Grenzkontrollen begangen, stellt Ulf Buschmann klar.
Straftäter finden immer einen Weg, über die Grenze aktiv zu sein. Insoweit sind die jetzt eingeführten Grenzkontrollen auch für Straftäter kein Hindernis, ihr kriminelles Geschäft über unsere Grenzen weiter durchzuführen.
Ohne die gemeinsame Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Behörden sei die grenzüberschreitende Bekämpfung von organisierten kriminellen Gruppen inzwischen undenkbar.
Aus Frankfurt/Oder war das der Bericht von rbb24-Reporterin Elke Bader und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Wie immer zu finden in der ARD-Audiothek und auch auf inforadio.de.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im rbb.